Russell, Moore und viele andere, also die englische Schule, die sind davon ausgegangen, dass sozusagen man eine Philosophie oder eine Analyse schaffen muss, die in erster Linie die Situation der Naturwissenschaften klärt. Also was sie irritiert hat, ist zunächst einmal, weil Folgendes, dass die Naturwissenschaften, die einen gewissen Anspruch haben auf Klarheit, diesen Anspruch nicht einlösen können und die Antwort, warum sie das nicht tun können, war in diesem Kreis, also im Russell-Kreis, weil sie zu sehr gebunden sind an die natürliche Sprache, die Umgangssprache, die eben obskur ist und unklar ist. Dann war das Projekt sozusagen, sie völlig umorientieren auf die Mathematik. Mathematik als eine klare Sprache, die Mathematisierung der Naturwissenschaften so weit wie nur möglich zu treiben, und zwar in einer Art und Weise weiterzutreiben, dass die Mathematik auch die Natursprache in sich aufnehmen könnte. Das heißt, das Ziel war, eine solche künstliche Sprache zu entwickeln, zu entwerfen, die genauso reich wäre oder vergleichbar reich wäre mit der natürlichen Sprache, aber auf einer mathematischen Basis, auf einer genauen Basis. Eine künstliche Sprache, die sozusagen reich wäre wie natürliche Sprache, aber klar wäre wie die Mathematik. Nun hat sich Wittgenstein dafür nicht so direkt interessiert, hat sich eher interessiert für die Klärung der Natursprachen und so weiter. Aber er war sicherlich sehr weitgehend affiziert von dem, was um ihn herum passiert ist.
Zum Beispiel, also ich habe so eine Abhandlung von diesem Traktatus und diese Listung von den Sätzen oder sowas sieht ja auch, sagen wir mal, wenn man so drauf guckt, so aussieht, wie das, was Gödel geschrieben hat.
Ja, genau. Das Problem ist, das sieht aus, wie das Russell gemacht hat. So sieht das aus. Aber Gödel, das Theorem von Gödel kann man so lesen. Wurde auch so gelesen meistens. Wenn eine Sprache reich genug ist, muss sie obskur bleiben. Das heißt, das Theorem von Gödel setzt diese Hoffnung, eine Sprache zu entwickeln, die absolut klar wäre, gleichzeitig aber reich wäre, so wie die natürliche Sprache, setzt diese Hoffnung ein Ende. Insofern, Gödel sagt, eine relativ reiche Sprache, und zwar die Sprache sogar der vollständigen arithmetischen Operationen. Diese Sprache ist zu reich an Möglichkeiten, um geklärt zu werden, und zwar funktioniert das Teilen von Gegenfolgenmassen, das ist eine Abwandlung oder eine andere Variante oder andere Lektüre von Teilen von Russell, späteren Teilen. Nämlich, wenn man tatsächlich so eine Tabelle alle möglichen, auf eine gewisse Weise geordnet, alle möglichen Theoremen oder Sätze, sagen wir es durchsetzen, eine relativ reiche Sprache sozusagen macht, sozusagen wird sie alle auflistet. Dann kann man so ein Verfahren vorschlagen, man kann einen Satz bilden. Diese Sätze sind sozusagen alle gebildet nach dem Prinzip Elementarsatz oder und so weiter, ein anderer Elementarsatz oder und ein anderer Elementarsatz und so weiter. Das heißt, jeder Satz wird immer schon analysiert und jeder Satz wird so analysiert, dass wir ein System der Elementarsätze bekommen, verbunden durch bestimmtes System. Das heißt, der Tisch ist weiß, wäre das, es existiert ein Tisch und der Tisch ist ein solcher Tisch, der in diesem Raum steht und weiß ist und so weiter. Also wenn man diese ganze Analyse macht, wenn man sozusagen auf alle Elementare und wenn man die alle auflistet, dann kann man so einen Satz bilden. Erster Elementarsatz aus der ersten Reihe, zweiten Elementarsatz aus der zweiten Reihe, dritten Elementarsatz aus der dritten Reihe und so weiter und so fort. Das heißt so, ja, diagonal. Da stellt sich die Frage, ob dieser diagonale Satz ein Satz der Sprache ist oder nicht. Das heißt, hat dieser Satz eine Nummer in der Liste aller Sätze oder hat diese Nummer nicht? Naja, sogar beim ersten Hinsehen ist es ganz klar, dass er keine Nummer hat, weil es ein diagonaler Satz ist. Und so gibt es keine Möglichkeit festzustellen, ob dieser Satz in die Sprache gehört oder nicht gehört, also ein Satz die Sprache ist oder nicht ist. Und wenn man das nicht klären kann, bedeutet das, dass dieser Satz ist obskur und die Sprache selbst ist obskur, weil wir nicht einmal wissen, welche Sätze drin sind und welche draußen. Ich habe schon ausgeführt, dass das Kriterium der Klarheit einer Sprache ist unsere Möglichkeit festzustellen, welche Sätze drin sind und welche draußen sind. Welche Sätze also drin sind, diejenige, deren Wahrheitsgehalt ausgekundschaftet werden kann, durch ein Reflexionsverfahren festgestellt werden kann und draußen bleiben diejenigen, bei denen es nicht klappt. Ja. Nun, bei diesem Satz, das so geht die ganze Zeit, diagonale Satz, kann man nicht sagen, ob er drin ist oder draußen. Das bedeutet, dass man nicht sagen kann, ob er einen Sinn hat, also ob sein Wahrheitsgehalt bestimmt werden kann oder nicht. Und das bedeutet, dass diese grundsätzliche Forderung nach der Unterscheidung ist eine unmögliche. Russell hat eine elegante Lösung gefunden, die nach wie vor funktioniert. Ich glaube, das ist die Lösung, die im Grunde zugrunde liegt, unsere ganze Computerwissenschaft und so weiter und so fort. Und das ist die Lösung, auf der sich Turing-Maschine gründet und alles, was dazu gehört. Aber die Lösung ist dermaßen elegant, dass ich denke, ja gut, es kann auch sehr leicht gesagt werden, wohin diese Lösung besteht, aber alle Implikationen sind ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen. Nämlich, in Bezug gerade auf Gödel, auf dieses Theorem von Gödel und auf diese Problematik. Und es ist leicht zu zeigen, dass dieses Theorem von Gödel das Gleiche aussagt was Paradox von Rassen über eine Menge, die sich selbst enthält oder nicht enthält, aussagt. Also dann haben wir auch eine Menge, von der wir nicht wissen, ob sie dazu gehört oder nicht dazu gehört. Und das Gleiche aussagt, wie das Paradox des Lügners, ja, das wir wissen, ja, dass alle, die aufs Krit kommen, sind Lügner, sagt jemand. Ja. Die Frage ist, kommt er aufs Krit oder nicht? Ja. Wenn er aufs Krit kommt, dann ist es Lüge und so weiter und so fort. Das heißt, es handelt sich jedes Mal darum, dass wir ein Element finden oder wir eine Figur finden, die diese Eigenschaft hat. Wir wissen nicht, gehört sie dazu oder gehört sie nicht dazu. Nun, aber das ist das Problematik der Inklusion, Exklusion, ja, auch politisch. Ja. Man fragt sich, gehört das immer schon dazu oder gehört das immer schon nicht dazu? Ja. Man weiß es nicht. Die Frage aber, die sich interessanterweise stellt, und das ist so eine elegante Antwort von Russell, ist folgendes: Was ist Paradox? Überhaupt? Er fragt sich nach der Beschaffenheit des Paradox. Er sagt, Paradox ist das, was wahr und falsch gleichzeitig ist. Das ist zum Beispiel die Aussage, diese Menge gehört sich selbst oder nicht gehört, sich selbst ist wahr und gleichzeitig. Das heißt, die Wahrheit, sie ist falsch und gleichzeitig. Was heißt aber gleichzeitig? Gleichzeitig bedeutet zu gleichen Zeit. Das Problem ist aber, bei diesem Paradox von Gödel, ist, dass diese Zeit nicht angegeben ist. Ja, das heißt, er sagt, nehmen wir so eine Struktur, 1, 2, 3, 4, 5, ja, und nehmen wir zur Diagonale, 1, 2, 3. Wenn wir es immer weiter so tun, ja, weiter und weiter und weiter, dann ergibt sich daraus ein Satz, von dem wir und so weiter und so fort nicht wissen, ob er ein Teil ist oder nicht. Das heißt, der Zeitpunkt, an dem wir es wissen und festgestellt haben, dass dieser Satz gleichzeitig dazugehört und nicht dazugehört, dieser Zeitpunkt wird nicht angegeben. Weil zu jedem Zeitpunkt, an dem wir uns befinden, können wir allerdings sagen, ob dieser Satz dazu gehört oder nicht. Wir können das nur nicht in einem Zeitpunkt, aber diesen Zeitpunkt erreichen wir eigentlich nie. Und so sagt Russell, dass wir zu einem solchen Paradox eigentlich nicht kommen und dass wir diesen Paradox auf der Zeitachse auflösen können. Und zwar, wir können diese Paradox auf der Zeitachse auflösen, indem wir sagen, dass zu jedem Zeitpunkt wissen wir, ob dieser Satz dazu gehört oder nicht dazu gehört. Den Zeitpunkt, von dem wir aber das nicht wissen, erreichen wir eigentlich nie. Das ist dieser sogenannte konstruktivistische Ansatz. Das heißt, jeder Zeitpunkt, der konstruierbar ist, zum Beispiel durch eine Turing-Maschine, zum Beispiel durch Rechnungsvorgang, zum Beispiel durch eine Progression von irgendetwas, jeder Punkt, der effektiv erreichbar ist, ist auch paradoxfrei. Der Paradox entsteht nur dort, wo wir keine bestimmte Zeitangabe im konstruktivistischen Sinne geben können, darüber, was dieser Zeitpunkt eigentlich ist. Also diese Auflösung des Paradoxes von Gödel und von seinem eigenen Paradox auf der Zeitachse war der Ausgangspunkt für das Projekt eine nicht paradoxale Maschine, ja, oder eine paradox auflösende Maschine von Turing her, das zugrunde liegt, der moderne Computer. Das heißt, eine Maschine, die von jedem Zeitpunkt zu jedem anderen Zeitpunkt, bei Übergang zu jedem fixierten Zeitpunkt zu einem anderen Zeitpunkt, alle Paradoxe auflöst. Ja? Und dass diese Maschine an sich keinen Endpunkt hat. Ja? Diese Maschine hat keinen Endpunkt. Also sie stoppt nie, theoretisch gesehen. Können wir sagen, dass sie jedes Paradox auflöst. Sozusagen, das ist eine Maschine, die auf der gleichen Ebene der Unendlichkeit von Tanja, sie ist abstrakt gesehen unendlich. Und deswegen in jedem Punkt, wo dieser Paradox aufstehen, erscheinen kann, löst diese Maschine diesen Paradox. Sozusagen, die Maschine arbeitet parallel zur Konstruktion. Wir können das so vorstellen, dass wir gehen ins Unendliche, diese Diagonale entlang. Und gleichzeitig geht aber parallel diese Maschine, ja, die auf jeden Zeitpunkt, den wir erreichen, dieses Paradox auflöst. Und so kommen wir zu diesem Paradox eigentlich nie. Wir können auch in der Unendlichkeit zu diesem Paradox nie, weil diese Maschine auch unendlich weiterarbeitet. Ja, und so sind wir von diesem Paradox für alle Ewigkeiten erlöst. Das ist sozusagen diese Lösung durch die Einbeziehung der Zeitachse, die theoretisch von Russell gedacht und von Turing durch diese Konstruktion sozusagen irgendwie als real existierende mathematische Maschine vorgeschlagen wurde. Nur, das sind nicht die Fragen, die scheinbar, um auf Ihre Frage zurückzukommen, sozusagen Zusammenhang. Ja. Das ist nicht die Frage, die scheinbar nicht die Frage, die sich stellt, Wittgenstein, ist aber eine Frage für ihn, insofern, weil er sich, wenn er beginnt, über die Endlichkeit aller mathematischen Operationen zu sprechen, letztendlich sich auch für diese unendliche Maschine von Turing und unendliche unendliche Progression von Gödel-Theorem denkt. Wir werden noch darüber sprechen, es gibt ein Buch von Kripke, die ich Ihnen auch präsentieren werde, in der das Verhältnis von Wittgenstein zur Unendlichkeit auf eine sehr elegante Weise diskutiert wird und sozusagen der Einwand schon jetzt zu sagen gegen diese Turing-Maschine ist, dass jeder Computer geht schief, ja, irgendwann zerfällt. Das heißt, Wittgenstein positioniert eine absolute Endlichkeit aller Vorgänge. Weder unendliche Paradoxie noch unendliche Lösung sind möglich. Und das bedeutet, dass wir im Zustand der radikalen Endlichkeit das Unendliche ganz kantianisch nicht als eine theoretische Realität, sei es im Sinne einer Aufgabe, sei es im Sinne einer Lösung, sondern nur im ethischen Sinne denken. Das heißt, wir können uns nur ethisch oder mystisch, wie er sagt, auf das Unendliche beziehen, aber weder durch eine theoretische Frage noch durch eine theoretische Lösung dieser Frage. Also beides ist gewissermaßen falsch. Das heißt, Wittgenstein entwickelt ein Gegenprogramm gegen Gödel und Russell, auch auf der Zeitachse. Aber unter der Einbeziehung der radikalen Endlichkeit alle Denkprozesse, nicht nur menschliche Denkprozesse. Es gibt diese berühmte sozusagen Figur über den dummen Schüler, ja, den ich oft zitiert habe. Soll ich das noch einmal wiederholen vielleicht? Oder nicht? Soll ich? Es gibt einen dummen Schüler, der nicht verstehen kann, wie man addiert. Also man sagt, 1 plus 1 ist 2, 2 plus 1 ist 3, 3 plus 1 ist 4. Er versteht nach wie vor nicht. Dann irgendwie 7 plus 1, er versteht schon und sagt 8. Und dann sagt man, aha, ab 8 hat er verstanden. Dann, wenn man nicht faul ist, fragt man, und wie ist es 10 plus 1? Da sagt er, es ist 20. Sagt, nee, das geht nicht. 10 plus 1 ist 21. Ja, wirklich. Und 21 plus 1 ist 22. Ah ja, jetzt hat er verstanden. Also er hat nicht eigentlich ab 8 verstanden, sondern hat ab 22 verstanden. Gut. Dann kommt er bis zu 100 und sagt, 100 plus 1 ist 200. Ja, das ist schon klar. Man kann sozusagen in aller Ewigkeit nicht feststellen, ab welchem Zeitpunkt irgendjemand irgendetwas verstanden hat. Sozusagen die Frage wird nur durch den Tod der beiden beendet. Das heißt, nur wenn Lehrer stirbt und Schüler stirbt, kann man sagen, beide haben es verstanden. Aber bis dahin kann man nicht sagen, ob der Schüler tatsächlich verstanden ist, was es bedeutet zu addieren. Dafür gibt es überhaupt kein Kriterium. Dieses berühmte elegante Beispiel ist eigentlich eine Abwandlung des Gödel-Theorems, wenn man will. Man weiß nicht, ob dieses Addieren-Vorgang zu addieren gehört oder nicht gehört. Das kann man so umformulieren. Das Beispiel. Ist ja praktisch sozusagen Zeit, alle Schwierigkeiten, mit denen man konfrontiert ist, man zum Beispiel einen Unterricht macht. In aller Unendlichkeit weiß man nicht und kann nicht wissen, ja, ob es angekommen ist oder nicht angekommen ist.
Weil mit also Natur und ihrer Umgebung identisch gelebt.
Wittgenstein ist es halt so, wie bei Linguistik und Philosophie insgesamt, dass man die Frage nach der Entstehung der Sprache nicht stellt und nicht stellen darf. Die Sache ist die, dass ich erst dann die Frage nach der Entstehung der Sprache stellen darf, wenn ich sozusagen noch im Rahmen der klassischen Metaphysik oder Subjektphilosophie mich befinde. An dem Moment, an dem ich durch die Linguistik-Turn gegangen bin, erwerbe ich die Fähigkeit zu reflektieren, die schlichte Tatsache, dass die Frage nach der Philosophie, nach der Entstehung der Sprache, eine sprachliche ist und die Sprache voraussetzt. Ja? Sie haben jetzt eine Geschichte erzählt über Löwen und alle sonstige Geschichten. Ja? Es ist eine Geschichte, es ist ein Roman, es ist eine Geschichte wie jede andere Geschichte. Ja? Das heißt, es ist eine narrative Geschichte, die erstens voraussetzt, dass ich keine Sprache habe, dass ich die Narrativität habe, dass ich überhaupt die Kompetenz habe, Geschichten zu erzählen und zu verstehen und nachzuerzählen. Das heißt, ich habe die ganze sprachliche Apparatur immer schon, um so eine Geschichte zu erzählen und sagen zu können, das ist die Geschichte der Entstehung der Sprache. Das heißt, für Linguistik und Philosophie, die Sprache ist der Ausgangspunkt für jede mögliche Erzählung, inklusive dieser Erzählung. Die Sprache ist eine ursprüngliche Tatsache, mit der ich konfrontiert bin. Meine Sprachfähigkeit ist das Horizont, in dem ich alles erzählen und nachvollziehen kann, inklusive die Geschichte der Sprachentstehung erzählen kann. Das heißt, Sprache ist primär und die Geschichte ihrer Entstehung ist sekundär. Es ist nicht so, dass ich irgendwann eine Zeit, de facto eine Zeit hatte, in der es die Sprache nicht gab, sondern diese Zeit selbst ist eine Sprachkonstruktion. So wie man sagen kann, es gibt diese berühmte Entgegnung in Bezug auf diese Dinosaurier und so weiter, ja, dass man sagt, ja, die Tatsache, dass Dinosaurier irgendwann gelaufen sind durch die Erde, das ist sozusagen eine Wiederlegung der göttlichen Lehre, der biblischen Lehre über die Weltentstehung. Eine elegante Entgegnung auf diese Entgegnung besteht darin bekanntlich, dass der Gott, als er die Welt geschaffen hat, auch die Skeletten von Dinosauriern mitgeschaffen hat. Und zwar sie so geschaffen hat, dass wenn die Menschen sie entdeckt haben, haben diese Dinosaurier-Skeletten auch die Zeiten verwiesen, noch von der Welt erschaffen. Das heißt, die Erzählung darüber, was früher war, ist eine Fiktion. Es gab früher nichts. Das muss man ganz klar sehen. Es gab keine Vergangenheit. Vergangenheit ist eine sprachliche Konstruktion. Wir haben in unserer Sprache eine Apparatur, die dazu benutzt werden kann, die Fiktion des Vergangenen und Vergangenheit zu konstruieren. Wir tun ja das. Wir haben in unserer Sprache die Möglichkeit, die Zukunft zu konstruieren. Wir tun das. Das sind alle Fiktionen, das sind die sprachlichen Konstruktionen. Dahinter steckt ja überhaupt nichts. Und außer der Möglichkeit, die wir zur Verfügung haben und die wir benutzen. Dazu gehören auch die Geschichte über Löwen und Urschrei und so weiter. Und über Subjekt und Objekt. Was ist Subjekt, was ist Objekt? Das sind alle sprachliche Konstruktionen, das sind die sprachlichen Ausdrücke, von denen wir wissen, wie wir das benutzen, aber sonst wissen wir nichts. Szene auch nie beobachten. Ich könnte es dann nicht beobachten. Ich kann sie noch imaginieren. Also.
Aber die Menschen hören einfach nicht auf, irgendwas zu meinen. Ja. Also sie die ganze Zeit produzieren sie ja so. Wollen sie mal auf das dahinter verweisen, ja, hinter der Sprache. Und hören einfach nicht damit auf, man kann sie irgendwie nicht richtig therapieren.
Man kann sie
überzeugen und was macht man mit denen? Ja? Also man muss sich doch überlegen, wie man es denen einfach austreibt, dass sie weiterhin Transzendental-Signifikate irgendwie sich einbilden und das immer weitermachen. Anscheinend funktioniert es nicht, wenn man es ihnen einfach so erklärt. Ja, irgendwie es, die Phänomene erscheinen und erscheinen irgendwie und lassen sich irgendwie nicht so leicht vertreiben durch so ein kleines Buch oder sowas.
Nein, das ist gar keine Frage. Es ist gar keine Frage, dass man das nicht tun kann und nicht einmal wahrscheinlich tun soll. Ja. Es ist sozusagen, man fragt sich, also im Sinne der Therapie, was ist gesund und was ist krank. Ja. Und im gesunden Zustand, ja, im gesunden Zustand des Funktionierens, funktioniert die Sprache so, dass sie die Illusion erzeugt, dass es außerhalb der Sprache irgendetwas ist. Ja. Das heißt, diese Illusion nachzulaufen und an diese Illusion zu glauben, ist eigentlich gesund. Man kann sozusagen das, was wir können nietzscheanisch oder anti-nietzscheanisch denken. Ja. Wir können denken, dass was die Wahrheit ist, und die Wahrheit ist, dass es die sprachlichen Konstruktionen sind, sozusagen, und zumindest das ist die letzte Wahrheit, an die wir glauben können. Die Wahrheit ist gesund, aber die Wahrheit ist krank, ja, und macht die Leute krank. Nietzsche hat ja recht, ja, die Wahrheit bringt ja sozusagen nichts außer Kummer. Ja. Und deswegen, ein normaler, gesunder Zustand ist gerade der Zustand, man hat die Leute eben von der Wahrheit zu trennen, ja, sagt Nietzsche. Eben der Zustand, in dem man glaubt, dass der Sprache was entspricht.
Weil zum Beispiel der Art-Projekt ist ja auch, also diese eben als Produkte der Sprache zu entlarven, dass man sich dessen doch endlich mal klar sein soll und sich mehr beruhigen soll und irgendwie nicht so wild agieren soll.
Ja, aber das irritiert nur. Ja. Ich habe schon bei vielen, nicht bei vielen, aber schon zahlreichen Begebenheiten gesehen, wie die Leute auf Derrida irritiert und auf seine Ausführungen. Es wird sozusagen, man fragt sich, was ist der richtige Gebrauch der Sprache? Ja, das Problem bei Therapieren ist ein bisschen so eine, doch letztendlich so eine moralische Attitüde. Ja. Das heißt, es wird suggeriert, sie dürfen das nicht sagen. Wenn ich sage zum Beispiel, dass aus der Perspektive des Linguistikers so etwas wie Geschichte über den Löwen und so weiter ist nur eine Geschichte und so weiter, sofort gar keine Realität, dann meine ich nicht, dass diese Geschichte als real zu sehen, ist irgendwie nicht richtig. Das Problem, das man bei dem hat, ist, dass jede Philosophie, inklusive auch Derrida und so weiter, hat eine moralische Komponente und der Vorzug von Wittgenstein besteht darin, dass er diese moralische Komponente explizit initiiert. Und auch Derrida hat eine sehr, sehr massive moralische Komponente, indem er sagt, sowas dürfen Sie nicht denken. Ja? Und ständig, ja, sagt, ach, das ist alles vorschnell, das ist alles zu schnell, warten Sie ein bisschen, verweilen Sie ein bisschen, verschieben Sie ein bisschen. Das ist so unanständig, ja, zu schnell ist zu unanständig, ja. Warten Sie noch einen Augenblick und so weiter so fort. Das heißt, wir haben immer so implizite Verbot, impliziter Ausschluss und implizite Repression. Wenn ich denke, dass diese Löwen tatsächlich rumgelaufen sind, dann benutze ich die Sprache, und im Generation, die mit der Sprache verbunden sind und die von der Sprache interessiert wird, so wie die Sprache tatsächlich funktioniert. Ja? Weil die Sprache funktioniert tatsächlich so, dass sie sich als Beschreibung dessen präsentiert, was tatsächlich stattfindet. Wenn ich das at face value nehme und das tatsächlich glaube und das tatsächlich praktiziere, was ist falsch daran? Wenn jemand zu mir kommt und sagt, aus irgendwelchen abstrakt philosophischen, moralischen Gründen musst du das nicht glauben, sondern denken, dass der Löwe nur ein Signifikant ist und dieser Signifikant ist leer, dann würde ich sagen, geh bitte nach Afrika und erklär das dem Löwen. So. Und sozusagen, ich bin gerne damit einverstanden. Ja. Aber sehen wir, was er dazu sagt. Das ist das, das ist eine andere Seite, dass man plötzlich Forderungen und therapeutische Maßnahmen und so weiter ergreift, die ja, von denen man auch nicht so ganz überzeugt ist, was sie eigentlich intendieren und welche Machtausübung sie eigentlich dienen und so weiter.
Also würden Sie sagen, das ist auch eine Sprache, wenn die, man halt sozusagen das Verhältnis zur Ehrlichkeit
abgebrochen, sondern man hat sozusagen vielmehr gesagt, dass der Außenwelt ist eine sprachliche Konstruktion. Die ist schon da, ja. Aber sie ist eine sprachliche Konstruktion, wie ich das gesagt habe, mit diesen Löwen und so weiter. Es ist eine Geschichte, man erzählt eine Geschichte. Man erzählt zum Beispiel eine Geschichte, es gibt sozusagen die Erde dreht sich über die Sonne fliegt irgendwie. Also so ein Mythos, ja, so eine Legende. Ja. Da kommen irgendwelche Leute und haben sie ja, wir haben es gesehen, ja, wenn man sie sieht, ja, und so, dann ist sie die Erde und sie dreht sich oder irgendwelche Astronauten und so weiter. Aber es ist eine Erzählung und über Erzählungen, niemand hat diese Astronauten je gesehen, niemand weiß, ob sie wirklich geboren sind. Und so. Also alles das ist im Grunde Quatsch. Ja. Und wir quatschen weiter und können das nicht, und können nicht davon lassen. Ja. Das ist das Modell. Nur, wenn ich das sage, wenn ich sage, es ist nur sprachliche Konstruktion, dass tatsächlich ist es eine Aussage gewesen und das thematisiert auch Wittgenstein von Anfang an, diese Aussage ist selbst unüberprüfbar, weil sie eben eine Aussage über etwas ist, was es nicht gibt, über die Außenwelt in Beziehung zur Außenwelt oder der Außenwelt nicht gibt, hat diese Aussage auch keinen Sinn, kann nicht verifiziert werden. Deswegen handelt es sich nicht um eine theoretische Aussage, die wir verzögern werden, sondern um eine ethische Haltung. Ja, es ist eine ethische Haltung, die sozusagen, die mich dazu zwingt, nichts zu tun und nichts zu sagen, was eine falsche Illusion erweckt, dass es so etwas gibt, was außerhalb der Sprache sich befindet. Nur eine solche ethische Haltung, wie jede ethische Haltung, ist eine Machtdisposition. Gleichzeitig. Ja. Man kann sagen, mit Nietzsche, naja, da kommt so ein Typ hier, ein gescheiterter Lehrer aus Österreich, und sozusagen beginnt mir zu erklären, wie ich mit Löwen umgehen soll. Ja, und so. Das sind solche Geschichten. Und das ist wiederum so eine nietzscheanische Reaktion, ist auch in dem Fall völlig erlaubt. Ich kann auch sagen, es gefällt mir zu denken, dass es außer Welt existiert. Es gefällt mir zu denken, dass die Löwen tatsächlich laufen. Oder dass die Erde tatsächlich über die Sonne dreht und so weiter. Und diese ganze Quatsch tatsächlich stattfindet. Es gefällt mir zu denken, dass es so etwas wie Vergangenheit gibt und so weiter. Und sonst fühle ich mich ungemütlich und warum soll ich hier eigentlich? Ja? Und habe ich diese Haltung angenommen, ist diese Haltung durch keine Moralpropaganda im Sinne, im konzernischen, christianischen Sinne zu bekämpfen, weil es handelt sich um eine gewisse Moralpropaganda. Was Wittgenstein selber sehr verstanden hat. Das, was er betreut, ist eine Moralpropaganda, aber er wollte das betreiben und er wollte dementsprechend auch leben. Ja. Er hat nur die Dinge benutzt, ja, die sozusagen sprachlich, im richtigen sprachlichen Kontext stehen und so weiter und so fort. Das hat so eine sehr, ich zitiere immer die gleichen Beispiele, deswegen wiederhole ich das immer wieder. Aber diese Wiederholung ist immer wichtig, denke ich. Eine der elegantesten und bemerkenswertesten Sätze von Wittgenstein, meiner Meinung nach, ist die Bemerkung, die er gemacht hat, nachdem er gesehen hat, die Ausstellung der afrikanischen Masken in Paris, die von Picasso organisiert wurde. Und sein Begleiter hat ihm gesagt, sind diese Masken doch nicht schön? Und er hat gesagt, nein, das kann ich nicht sagen. Ja, also sind sie hässlich? Das kann ich ja auch nicht sagen. Man kann das nur sagen, wenn man Kriterien hat, wenn man in Lebenssituationen sich befindet, in der man sagt, diese Maske ist besser als eine andere Maske. Die ist schöner und die ist nicht schön. Dafür habe ich aber keine Kriterien. Ich kenne die schamanistischen Praktiken nicht, ich bin nicht in dieser Kultur aufgewachsen und ich kann nicht sagen, sehen Sie, diese Maske ist falsch gemacht und diese Maske ist richtig gemacht, sondern alle Masken sind für mich gleich. Sind entweder alle schön oder alle hässlich und zwar im gleichen Maße. Und ist es so, sind sie weder schön noch hässlich. Ja. Sie gehören einfach nicht sozusagen, und die richtige moralische Attitüde bedeutet gar nicht zu sagen, ob sie schön sind oder nicht. Ja. Weil ich weiß das nicht. Es ist so eine Selbstdisziplin, die, wenn man verfolgt, wenn man eine gewisse Praxis verfolgt, und das sind diese berühmten Beispiele, wie man, wer gefragt wurde von seinen Studenten, wie man einen Mantel kaufen soll und welche Schuhe man tragen soll, damit sie eine philosophische Mantel wäre und richtige philosophische Schuhe wäre und so weiter. Und er hat auf diese alle Fragen die Antworten gegeben. Es ist sozusagen eine Askese und eine Attitüde, eine Präzision und eine Selbstvergewisserung in der Sprache, die absolut faszinierend ist. Ja? Sie ist zwar absolut faszinierend und sie führt immer wieder zu Einsichten, die durch ihre Tiefe sozusagen und Präzision überraschen und sozusagen das Sprengpotenzial in Bezug auf die Kunsttheorie zum Beispiel, allein durch diesen Satz, ja, ist ja unglaublich, die diskreditiert 99% dessen, und zwar zu Recht, was die Leute generell im Rahmen der Kunstwissenschaft schreiben. Das ist alles klar. Allerdings ist es ja auch so, dass diese Verpflichtung zu dieser Präzision, zu dieser Klarheit, zu dieser Einsicht, zu dieser Lebensweise, die mich auch befähigt, solche Einsichten zu bekommen und solch präzise zu sprechen, dass diese Verpflichtung selbst ist eine freie Auferlegung. Ja, das muss man auch sagen. Das heißt, ich glaube nicht, dass es möglich ist, jemanden, der nicht bereit ist, diese Verpflichtung auf sich zu nehmen, aus der Perspektive dieser Verpflichtung zu kritisieren. Ja, oder zu therapieren. Oder das, was er sagt, in Frage zu stellen. Wir können nur sagen, dass vielleicht seine Aussagen mir persönlich nicht so faszinierend zu sein scheinen. Ja. Das kann man sagen. Oder das, was er sagt, ist nicht so motivierend, ja, weil diese Präzision fehlt auf die Sätze. Aber es ist weder schlecht, noch schließt es aus, dass auch derjenige, der dieser Disziplin sich nicht auferlegt, unter Umständen etwas Interessantes sagen kann, was mich doch motiviert. Und das passiert immer wieder. Es passiert auf der anderen Seite immer wieder, dass plötzlich jemand etwas sagt, von dem man ganz klar sehen kann, er hat diese Disziplin nicht und trotzdem kommt auf etwas, was plötzlich stimulierend und interessant zu sein scheint, auf einem völlig anderen Weg. Man kann also mit allen diesen selbstauferlegten und sonst auferlegten Verpflichtungen sehr, sehr behutsam umgehen. Übrigens, Wittgenstein war sehr behutsam, ja, und hat ganz klar verstanden, vor allem am Ende seines Lebens und im Unterschied zu Kant, darin ist er ähnlich mit Husserl, dass alle diese sozusagen Regeln und Verpflichtungen und die ganze Disziplin und Therapie im Grunde die Sachen des Einzelnen sind. Es handelt sich um eine zutiefst individuelle Praxis, die in Bezug auf die anderen nur deinen Vorbildcharakter haben, wenn sie so ein Vorbild stehen, sozusagen, wenn sie so ein Vorbild brauchen. Aber wenn sie so ein Vorbild nicht brauchen, dann halt nicht. Sozusagen, wenn man diese theoretische Satz, wie Sie zu Recht sagen, nicht begründen kann, das Fehlen dieser Begründung bedeutet gleichzeitig eindeutig eine Absage an den am allgemein verpflichtenden Charakter der Philosophie. So. Wenn ich sage, ich kann meine ethische Orientierungsgrundsätze nicht allgemein gültig theoretisch begründen, weil solche theoretische Begründungen sozusagen kein Überprüfungsverfahren voraussetzen und in diesem Sinne nicht allgemein gültig sein können, dann handelt es sich im Grunde um eben einen individuellen Lebensweg.
Meinen Sie, dass da ein Übergang liegt zu dem neuen Wahlkriterium, das Sie gestern beschrieben haben, der Abstimmung?
Ja. Absolut. Absolut, gar keine Frage. In dieser Situation wird man auch als Philosoph zum Pophelden oder zum Medienhelden, zu dem ja Wittgenstein auch geworden ist, neben Beatles und so weiter. Schaut man im Internet, gibt es ja die meisten Verweise, glaube ich, an Wittgenstein und sonst irgendwie. Es gibt zwar Wittgenstein-Gruppe, es gibt Wittgenstein-Mythos, es gibt Romane über Wittgenstein, es gibt Stücke über Wittgenstein, es gibt Filme über Wittgenstein ist eine Popfigur. Und er ist eben Popfigur, gerade deswegen, weil er auf der einen Seite auf den allgemein verpflichtenden Charakter seiner Philosophie verzichtet und die Möglichkeit einer freien Zustimmung oder Nichtzustimmung offen lässt. Auf der anderen Seite, er gibt im Sinne der Konsequenz nicht nach. Und das ist interessant, wenn wir, das ist von ganz strategischer, aber vielleicht eine grundsätzliche Frage in Bezug auf diese berühmte Postmoderne und so weiter und so fort. Und wenn wir uns retrospektiv sogar in Bezug auf die frühe Postmoderne, die jetzt schon inzwischen klassisch geworden ist, uns fragen, welche Autoren, welche Künstler uns jetzt am interessantesten zu sein scheinen, retrospektiv gesehen. Als Autoren ist es Wittgenstein, als Künstler vielleicht Donald Jatia oder Andy Warhol, sonst kaum jemand. Ja. Das heißt, die asketischsten, die konsequentesten, die ihr Programm rigoros über Jahrzehnte lang durchgezogen haben. die sozusagen auf der einen Seite den sozusagen der Anspruch, andere zu zwingen, ihnen zu folgen, aufgegeben haben. Die sind so wie Sektenführer, ja, wie Gurus. Auf der anderen Seite aber von sich aus diese Lockrufen der Postmoderne nicht nachgegeben haben. Ja. Die sind nicht schwammig und sozusagen unverbindlich, patchwork-artig und so weiter geworden. Ja. So, die sind so konsequent geblieben, wie sie immer waren. Die haben letztendlich die meiste Anerkennung und die meiste Bewunderung auf ihrer Seite. Es ist eine sehr, aber es ist sehr, sehr komplizierte, akrobatische, geistige, akrobatische Typ, ja. Dass man eine rigorose Form der Allgemeingültigkeit, des allgemeingültigen Denkens individuell verfolgt, ohne den Anspruch der Allgemeingültigkeit aufzustellen. Ich glaube, das ist sozusagen das schwerste geistige Übung, die man überhaupt machen kann. Die wurde schon von Kant angedeutet, es ist eine Übung. Ja? Ich muss individuell so agieren, im Namen der ganzen Menschheit agieren und so agieren, wie ich von jedem anderen erwarte. Gleichzeitig erwarte ich von jedem anderen gar nicht. Weil ich weiß, wie die Dinge laufen, ja, de facto. Ich weiß, wie die Dinge de facto laufen, sagt er immer. Das ist mir schon klar. Ja. Das ist mir schon klar, dass es nicht geht. Ja. In dem Sinne, dass ich das nicht erwarten kann von der Welt und von der anderen. Aber ich erwarte das von mir selbst. Und diese komplizierte Konstruktion ist eigentlich ein Gegenständiger. Und die ist auch bei ausgewählten anderen Vertretern der Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts anzutreffen. Und die ist wahrscheinlich die interessanteste. Die ist die faszinierendste. Und diese Leute sind die Popfiguren. Ja, das ist klar. In erster Linie.
Das ist nicht eine Haltung, die man vielleicht auch sogar fundamentalistisch nennt, weil man angesichts sozusagen der Arbitrarität, der Nichtnotwendigkeit, eine Position sich dennoch vollständig zu ihr bekennt.
Ja, das ist fundamentalistisch, aber es ist fundamentalistisch, universalistisch, ja, gleichzeitig. Das heißt, man muss schon eine gewisse Selbstreinigung sozusagen verfahren, sich selbst unterziehen. Weil wenn man fundamentalistischer, viele Fundamentalisten operieren einfach unter der Voraussetzung, die nicht allgemein genug sind. Die Welt wartet noch auf einen islamischen Fundamentalisten, der den Islam in einer Art und Weise definiert, die es zum Beispiel der Europäer oder Amerikaner die Möglichkeit gibt, sich zum Islam zu konvertieren. Zunächst einmal haben wir so einen nicht. Und das zeigt schon, dass der Grad der Kodierung, die Spezifizierung, ich sage Islam eben, weil Islam wurde gerade als eine universalistische Lehre konzipiert. Also es handelt sich nicht um einen spezifischen Mythos, sondern eine universalistische Lehre. Aber diese universalistische Lehre hat ihr universalistisches Potenzial noch nicht genug entwickelt. Ja. Wir stecken geblieben im zu spezifischen, ja, zu regionalen und zu exotischen und so weiter. So dass zum Beispiel Huntington unwidersprochen sagen kann, es handelt sich um Kampf der Kulturen. Ja. Was schlicht und einfach historisch falsch ist. Es handelt sich um Zusammenstoß von zwei universalistischen Lehren. wenn schon man genau liest, was er sagt. Ja. Also westliche Aufklärung, sie an sich kein Teil der westlichen Kultur ist, das muss man ganz klar sehen. Westliche Aufklärung war ein Versuch, sich dermaßen zu universalisieren, dass man von der eigenen Kultur maximalen Abstand nimmt. Ja. Die Aufklärung beginnt mit Montesquieu und Voltaire. Der große Text von der Aufklärung ist der Persische Briefe, ja, von Montesquieu, wo sozusagen ein Perser dargestellt wird, der nach Europa kommt und alles, was in Europa passiert, exotisch und merkwürdig findet. Ja. Oder von einem sozusagen Wilden, ja, der auch wie Guron, ja, der nach Paris kommt und sich über die europäische Kultur wundert, als eine Fremdartige und unverständlich. Das heißt, die Aufklärung beginnt mit einem fremden Blick auf die eigene Kultur und mit dem Bruch mit der eigenen Kultur. Islam ist in diesem Sinne auch universalistisch. Und Islam, nicht zufällig, hat Islam sich verbreitet auch in Indien und in Indonesien und Persien und so weiter, also weit weg von seinen arabischen Ursprüngen. Wir haben also im Grunde und kulturell sehr, sehr unterschiedliche Regionen eigentlich. Aufklärung hat sich auch verbreitet in Regionen, die sozusagen keine westlichen sind, weil Aufklärung eine Sprengkraft in Bezug auf jede Tradition. Und sie hat eine Sprengkraft in Bezug auf jede Tradition, weil sie zunächst einmal ihre eigene gesprengt hat. Deswegen hat sie diese Sprengkraft. Das ist eine Bombe, die schon an eigene Kultur erprobt worden war. Und wir wissen, wie in Paris sozusagen alle in der Gegend waren und an ihre eigene Kultur gehalten haben. Ihnen wurde der Kopf abgeschlagen. Wie der Kommunismus ja angefangen hat mit der Ausrottung der Bevölkerungsteil, der sozusagen an alte Kultur sozusagen festgehalten hat. Jede universalistische Lehre beginnt damit, dass sie zunächst einmal sich selbst vernichtet, ja, und dann erst im zweiten Gang sie beginnt, sich zu verbreiten. In diesem Sinne geht es nicht um Kampfkultur in Bezug auf Islam und so weiter, sondern Konflikt zwischen zwei universalistischen Lehren, die transkulturell sind und von Anfang an als transkulturelle formuliert worden war. Nur ist es auch wahr, wenn man tatsächlich bemerkt, dass dieses transkulturelle Potenzial des Islams, das nach wie vor da ist, ja, nicht besonders aktualisiert ist, ja, sondern Islam ist nach wie vor zwar fundamentalistisch, aber nicht universalistisch gedacht. Kann aber, denke ich, ja, ohne weiteres. Wäre ich zum Beispiel sozusagen, hätte ich gelebt in einem islamisch geprägten Land, hätte ich mir Gedanken gemacht darüber, wie man Islam so reformuliert, dass er ohne irgendetwas in fundamentalistischen Grundlagen zu verlieren, gleichzeitig sozusagen diese Ansprüche wieder anmacht. Und ich bin davon überzeugt, dass die Leute darauf kommen. Vielleicht in der nächsten oder übernächsten Generation. Aber generell ist es so, dass man tatsächlich diese Popfiguren, wie sie sagen, diese Zustimmung, Nichtzustimmung, dieses neue Medientheater aus den Figuren besteht, die sich als Universale anbieten. Die bieten sich als universalistische Vorbilder dem Publikum an.
Aber innerhalb der Reflexion, dass dieser Universalismus nicht mehr das letzte Bild ist, sondern dass dieser Universalismus sozusagen
Effekt der Bekenntnis ist.
Effekt der Bekenntnis.
Effekt
der Bekenntnis. Das meine ich.
Effekt der Bekenntnis. Das heißt, die heutige Philosophie im Unterschied zu klassischen keine Verpflichtung impliziert, die Verpflichtung, die von Nietzsche auch zu Recht kritisiert wurde, keine Verpflichtung impliziert, universalistisch zu sein. Sie ist nur sozusagen die beinhaltet nur das Angebot. Hause ist zu sein. In diesem Sinne ist sie sozusagen im klassischen Sinne gescheitert. Sie ist im klassischen Sinne insofern gescheitert, dass sie insofern sie als universalistisches Projekt anbietet, implizit voraussetzt, und das war der Sinn dessen, was ich gestern gesagt habe, letztendlich implizit voraussetzt, dass es etwas noch Universelleres gibt, ein universelleres Medium gibt, in dem sie sich als dieses oder jene universelle Projekt artikuliert. Und das ist dieses sozusagen Medientheater, also Medien-Mit-Theater. Das heißt, diese Arena, in der einzelne Projekte auftreten als solche und nach Zustimmung fordern, diese Arena selbst übersteigt sie in ihrer Universalität. Das erinnert an die Figur von Ananke, ja, nicht wahr? Figur von Schicksal, von Fatum in der spätantiken Philosophie. Das heißt, die Götter sind zwar alle universalistisch, unendlich, ewig und so weiter, sie sind aber in der spätantiken Philosophie dem Schicksal unterworfen. Von Schicksal aber kann man nicht sagen, ob dieses Schicksal universal ist oder nicht, ewig oder nicht, das oder nicht, ja, ist nicht wieder Gott, ja. Ja, es ist sozusagen, dieses Schicksal ist die Bedingungen, unter denen dieser Universalismus sich als Universalismus artikuliert und anbietet. Aber diese Bedingungen selbst werden in diesem universalistischen Projekt nicht einbezogen. Und sozusagen das Schicksal dieses universalistischen Projekts als universalistischen Projekt übersteigt sein eigenes universalistisches Horizont. Ja, das ist eben diese Turing-Maschine oder diese Turing-Maschine oder diese Gödel-Theorie. Das heißt, in jedem einzelnen Augenblick ist zwar dieser universalistische Projekt da, aber in einer Zeitperspektive ist dieses universalistische Projekt einem Schicksal unterworfen, das sozusagen, von dem man nicht sagen kann, ob dieses Schicksal dazugehört, also selbst ein universalistisches Projekt ist oder nicht. Und das ist jetzt eben diese Medienarena, Medienweltarena, in dem sich diese universalistische Gestalt als Träger des universalistischen Projekts manifestiert. Oder Markt, im weitesten Sinne des Wortes. Medienmarkt. Na gut. Das sind am Ende, glaube ich, unsere Überlegungen für heute. Und wie gesagt, nächste Woche nicht, übernächste Woche ja.